Ihr hört den katholischen Radiosender novaradio.ch.
Klartext auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Klartext, kommen wir wieder zum Thema von Zweiten Vatikanischen Konzils bzw. die Piusbruderschaft. Und die Kollegen von LifeSite News titeln diese Dissertation über das Zweite Vatikanische Konzil beeinflusst die Entscheidung Roms, die Exkommunikation der Priester Piusbruderschaft aufzuheben. LifeSite News hat erfahren, dass diese Dissertation zeitgemäß war und einen positiven Einfluss auf die Entscheidung des Vatikans hatte, die Exkommunikation der vier Bischöfe der Priesterbruderschaft St. Pius, also Piusbruderschaft, die 1988 geweiht wurden, im Jahr 2009 aufzuheben. In Rom liegt eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde, die aber unsere Aufmerksamkeit verdient. Im Jahr 2006 schrieb Monsignor Florian Klofhaus, Mitglied des diplomatischen Dienstes des Vatikans, seine Doktoratarbeit in Lehrtheologie über das Zweite Vatikanische Konzil und sein lehramtliches Gewicht. Die Kollegen von LifeSite News haben erfahren, dass diese Dissertation gemäß war und einen positiven Einfluss auf die Entscheidung des Vatikans hatte, die Exkommunikation der vier Bischöfe der Priesterbruderschaft St. Pius, also auch bekannt unter Piusbruderschaft, die 1998 geweiht wurden, im Jahre 2009 aufzuheben. Der Grund dafür ist, dass Klofhaus zu dem Schluss kam, dass die meisten Konzilstexte pastoraler und nicht doktrinäre Natur waren. Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerung sah der Vatikan es als möglich an, dass man ein Katholik mit gutem Ansehen sein könnte, während er gleichzeitig einige der Aussagen des Konzils kritisierte, dass sie für das Gewissen eines Katholiken nicht bindend war. Erzbischof Guidi Pozzo, der ehemalige Sekretär der päpstlichen Kommission Ecclesia Dei, der an der Verhandlung mit der Piusbruderschaft beteiligt war, kam genau zu diesem Schluss. Er erklärte in einem Interview im Jahr 2016, dass konziliare Dokumente wie Nostra Aetate über den interreligiösen Dialog, das Dekret Unitatis Redintegratio über die Ökumene und die Erklärung Dignitatis Humanae zur Religionsfreiheit sind keine Lehrtexte und können daher kritisiert werden. Ich zitiere: Es geht nicht um Lehren oder endgültige Aussagen, sondern um Anweisungen und Orientierungshilfe für die pastorale Praxis. Man kann diese pastoralen Aspekte nach der kanonischen Anerkennung der Piusbruderschaft weiter diskutieren, um uns zu weiteren Klärungen zu führen. Zitat Ende. Nur die Texte, in denen das Konzil ausdrücklich feststellt, dass es verbindlich über Glauben und Moral lehrt, sind lehrreich, wie der Erzbischof erklärte. Diese drei Konzilsdokumente waren von Monsignor Klofhaus in seiner Doktorarbeit besonders untersucht worden. Und es ist logisch, dass bestimmte Mitglieder der Vatikanischen Kommission, die sich mit der Piusbruderschaft befasst, seine Arbeit ausnutzen würden. Vatikanbeamte, die sich mit der Frage befassen, einen Weg zu finden, die Piusbruderschaft als vollkatholisches Institut anzuerkennen, ohne sie zu bitten, ihre Position zum Konzil zu ändern, fanden in Kolfhaus-Studien einen klaren Beweis in verschiedenen Erklärungen. Die von Mitgliedern der Redaktionsausschüsse abgegeben wurden, als sie ihre Texte den Konzilsvätern vorlegten. Zum Beispiel verwendeten sie eine moderne Sprache und präsentierten das ausschließlich pastorale Ziel und seinen positiven Ausgang zu säkulären Gesellschaften und religiösen, nicht-katholischen Gemeinschaften. Kolfhaus zitiert die Gesetze und Protokolle des Konzils, des in den offiziellen Erklärungen abgegeben werden, dass kein Dokument die Wahrheit des göttlichen Glaubens ändert, wie es immer gelehrt wurde, und dass es keinen verbindlichen Kanon gab, der bestimmte Disziplinen in diesen Fragen befahl. Ein Katholik ist nicht verpflichtet, an ökumenischen Aktivitäten teilzunehmen, wie er an der Heiligen Messe am Sonntag teilnehmen muss. Nicht zu akzeptieren, was in den drei Konzilsdokumenten, also Nostra Aetate, Unitatis Redintegratio und Dignitatis Humanae, gesagt wird, ist kein Grund, als ungehorsam oder gar ketzerisch angesehen zu werden. Deshalb gibt es wegen des Zweiten Vatikanischen Konzils nichts von der Piusbruderschaft zu verlangen. Bevor wir näher auf Kohlhaus' Werke eingehen, ist es wichtig anzumerken, dass Erzbischof Pozzo und Monsignor Kolfhaus beide den gleichen Berater für ihre Doktorarbeit an der Gregorianischen Universität in Rom hatten. Den inzwischen verstorbenen Kardinal Karl Becker, der selbst zusammen mit Pozzo direkt an den Verhandlungen mit der Piusbruderschaft beteiligt war, das heißt, es ist offensichtlich, dass die Arbeit eines seiner Schüler, Kolfhaus, von Becker im Gespräch mit der Piusbruderschaft berücksichtigt worden wäre. Gleichzeitig gibt es für Erzbischof Pozzo. Der 2015 verstorbene Kardinal Becker war seit 1977 Konsultor der Kongregation für die Glaubenslehre und arbeitete in Bezug auf die Piusbruderschaft eng mit Kardinal Ratzinger zusammen. Er versuchte, die Lehren des Konzils konservativ zu interpretieren, so zum Beispiel auch im Hinblick auf die Diskussion über das Bestehen in, und er ermutige einige seiner Studenten, dasselbe zu tun. Machen wir hier eine kurze Musikpause.
Wenn der König wiederkehrt, wir Ganze seine Liebe mir bewies. Nein, er schonte nicht sein Leben, er gab sich für uns hin. Oh, ich will ihn nicht enttäuschen, wenn ich dann dort vor ihm bin.
Yeah.
Kehren wir nun zur Arbeit von Monsignor Kolfhaus zurück. Der Titel seiner Dissertation lautet Pastorale Lehrverkündigung, Grundmotiv des Zweiten Vatikanischen Konzils, Untersuchung zu Unitatis Redintegratio, Dignitatis Humanae und Nostra Etate. Es ist ein pastorales Lehramt, die Grundintention des Zweiten Vatikanischen Konzils eben auf diese drei Dokumente. Wie Kolfhaus in einem Essay beschreibt zu diesem Thema, wollte die Versammlung des Weltepiskopats ausdrücklich keine dogmatischen Dokumente herausgeben. Ich zitiere: Der besondere pastorale Charakter des Zweiten Vatikanischen Konzils entwickelte sich erst während des Konzils und stellte auch für die Konzilsväter eine Neuheit dar. Zitat Ende. Schreibt Kolfhaus und fügte hinzu, dass, ich zitiere, dieser neue Stil sich zuerst in einem Wunsch zeigt, Texte in leicht verständlicher Sprache zu schreiben und biblisch zu argumentieren. Erstens wollte man keine Schultheologie und wenig später keine lehramtliche Definition. Zitat Ende. Wie man sagen kann, wenn man biblisch spricht, braucht man eine autoritative Führung, wie diese biblische Sprache angewendet oder interpretiert werden muss. Sonst hätten wir nicht so viele verschiedene protestantische Konfessionen, die auf der Grundlage des Prinzips sola scriptura und zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen dafür kommen, welche Lehren zu halten sind. Kolfhaus fährt fort, ich zitiere, es kann nicht geleugnet werden, dass verschiedene Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils weder Glaubenslehre noch kanonische Bestimmungen formulierten, sondern praktische Leitlinien für das Leben der Kirche. Zu diesem Zweck muss man sich fragen, was es bedeutet, wenn ein Rat dies tut, das heißt, wenn er nicht lehrt, in engeren Sinne oder keine Entscheidung trifft, um die Wahrheit zu begründen. Hier legt Monsignor Kolfhaus tatsächlich einen Finger in die Wunde des Rates. Das heißt, er weist auf seine Schwäche hin, nämlich seine Mehrdeutigkeit und Offenheit für Fehlinterpretationen. Dieses Gefühl der Verwirrung wird durch die Tatsache verstärkt, dass das Zweite Vatikanische Konzil drei verschiedene Arten von Dokumenten herausgegeben hat: Dekrete, Konstitutionen und Erklärungen. Im Gegensatz zu früheren Konzilien, die nur eine dieser Art herausgegeben haben. Das Konzil von Trient hat, wie Kolfhaus betont, lediglich Dekrete erlassen. Kolfhaus zitiert auch Kardinal Josef Ratzinger als maßgebliche Stimme. Ratzinger sagte am 13. Juli 1988 in einer Rede an die Bischöfe von Chile, dass, ich zitiere, das Konzil selbst kein Dogma definiert hat und sich bewusst in einem niedrigen Rang als reine Pastoralrat ausdrücken wollte. Zitat Ende. Doch gerade dieser Pastoralrat, so Ratzinger, werde so interpretiert, ich zitiere, als wäre es fast die Superdogma, die allen anderen die Bedeutung nimmt. Zitat Ende. Wie Kolfhaus feststellte, wurde diese wichtige Rede nicht in Ratzingers Opera Omania in Bezug auf die Konzil aufgenommen, und er empfiehlt den Lesern, diesen Text des ehemaligen Leiters der Kongregation für Glaubenslehre wieder zu entdecken. Übereinstimmung mit dem, was Ratzinger 1988 sagte, stellt Kolfhaus fest. Ich zitiere: Tatsächlich hat der Rat selbst in der Ankündigung seines Generalsekretärs auf der 123. Generalkongregation vom 16. November 1964 erklärt, dass die Definition Tendenda Definiti der offenbarten Lehre De Rebus Fidei et Morum nur dann vorhanden ist, wenn sie ausdrücklich erwähnt wird. Dies wurde in dem Resttext nie getan. So wollte das Konzil kein neues Dogma oder unfehlbare Lehren verkünden, es sei denn, es handelt sich um den Begriff auf das vergangene Lehramt der Kirche. Zitat Ende. Und nur noch zum Schluss. Der Autor erklärt seine Position weiter und erklärt, dass man einem Konzil Unrecht tut, das absichtlich zu den Menschen seiner Zeit sprechen wollte, um Probleme der Zeit anzusprechen, während es so behandelt, als hätte es beabsichtigt, unfehlbare Lehren zu lehren, die jederzeit unanwendbar sind. Hier sieht man, dass der Zweite Vatikanische Konzil mehr Fragen aufgezeigt hat, als es zur Lösung für die heutige Zeit etwas beitragen kann. Wie ich es am Freitag in der Sendung Katnus gesagt habe, hat wohl das Zweite Vatikanische Konzil wohl mehr dazu beigetragen, dass es Misshandlungen gegenüber Kindern und Jugendlichen gegeben hat, indem man die Position des Priesters einfach abbaut und seine Kleider, also die Soutane, einfach wegnimmt und der Priester wie ein gläsiger Turm sein kann, also in die Gesellschaft untertauchen kann. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die Sendung Klartext zu diesem Thema, der Zweite Vatikanische Konzil und für die Zukunft von Traditionis Custodes. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.
hört den katholischen Radiosender novaradio.ch. Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Sendung Zoom heute geht es um Kirchenrecht und Glaubenskrise, was in den letzten Wochen und Monaten bestimmt wird im Vatikan, mit denen über oder knapp 49 Mutu Proprios, was der Heilige Vater Papst Franziskus bis jetzt veranstaltet hat. Gerade so, als ob sie das Ende des Pontifikats herannahen spürten, überschritten Papst Franziskus und seine Einflüsterer das staunende Kirchenvolk derzeit mit einer Fülle von Verordnungen und Rechtsänderungen. Sie sollen, obschon erkennbar mit heißer Nadel gestrickt, die von diesem Pontifikat mehr versprochenen als auch erreichten Erneuerungen oder umkehrbar machen. Als ob nicht alles, was Franziskus aus eigenem Antrieb und per Federstrich verfügt und nicht von einem seiner Nachfolger mit einem weiteren Federstrich rückgängig machen werden könnte, so wie er viele Anordnungen seiner Vorgänger Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Rückgängig oder wirkungslos gemacht hat. Besonders zu sagen machen wollte, denn längst fühlen sich weder die Masse der Gläubigen noch seine Mitapostel im Bischofsamt an das gebunden, was der Mann auf dem römischen Bischofsstuhl anordnet, wenn es ihnen nicht in den Kram passt. Das hat nicht mit Franziskus Anfängen. Schon Paul VI. Musste im Revolutionsjahr 1968 mit seiner unpopulären Pillenenzyklika Humanae Vitae die Erfahrung machen, dass ihm nicht nur viele nicht mehr so ganz Gläubige oder den Gehorsamen versagten, sondern ganze Bischofskonferenzen, wie etwa die deutsche mit der Königsteiner Erklärung aus dem gleichen Jahr. Die Gelegenheit zu den Johannes Paul II. Vor verschlossenen Bischofsohren Predigte sind kaum zu zählen. Bekannt sei nur der Boykott einer Mehrheit von Bischöfen des uns besonders an Herzen liegenden Mutu Proprio Ecclesia Dei von 1988, die geflissentliche Nichtbeachtung der Instruktion gegen liturgische Verstöße. Redem optionus sacramentum von 2004 und die offene Ablegung des unter Beanspruchung der höchsten lehramtlichen Autorität erlassene Dokument Ordinatio Sacerdotalis aus dem Jahr 1994. Mit der Bekräftigung, die Kirche habe keine Vollmacht, Frauen die Priesterweihe zu erteilen. Dazu muss ich noch sagen, dass wir in nächste Woche eine neue Sendung beginnen werden mit dem Titel Schule der Theologie und dort werden wir explizit auf diese Frage eingehen im Ex Cathedra. Was heißt Ex Cathedra und was ist Motu Proprio? Bei Benedikt XVI., der noch mehr als sein Vorgänger die Kirche weniger mit Gesetzen als mit seiner Lehre lenken wollte, verschob sich auch der Widerspruch entsprechend. Die Modernisten, Bischöfe und Professoren, insbesondere in Europa, wetteiferten miteinander darum, die Theologie des Papstes als veraltet abzuwerten. und daher als bedeutungslos für die moderne Welt darzustellen. Und wer er ein Gesetz erließ, das den Herrschaften nicht passte, Beispiel Summorum Pontificum, ignorierten die Gegner das ebenso, wie sie das schon unter seinem Vorgänger eingeübt hatten. Zwei wesentliche Säulen des Papstamtes, die der Gesetzgebung und die des Lehramtes, waren so schon vor der Amtsantritt von Franziskus weitgehend weggebrochen. Weniger, weil die Päpste, sieht man einmal von unglücklichen Komplex Liturgiereform ab, schlechte Gesetze erlassen und zweifelhafte Lehren verkündet hätten, sondern weil sie in den vielen Fällen darauf verzichteten, geltendes Recht auch durchzusetzen. Machen wir hier nun eine Musikpause.
Du bist gut und gerecht.
Pontifikat von Franziskus haben sich diese negativen Tendenzen deutlich verstärkt. Das Lehramt hat Franziskus praktisch suspendiert. Wer bin ich zu urteilen? Sagte er einmal. Umso größer Gewicht scheint er der Gesetzgebung beizumessen. Im neuen Regierungsjahr erließ er bis gestern 49 motu proprio. Sein Vorgänger Johannes Paul II. Brachte es in 26 Jahren auf gerade 31. Freigebig änderte er Paragraphen des Kirchenrechts und sogar den Katechismus. Dabei beziehen sich seine meisten gesetzgeberischen Akte auf den römischen Apparat, dessen umfassende Reform er vor der Wahl versprochen hatte und wo man große Erwartungen darin zwar Türschilder aufzuwechseln, wenn neue Strukturen verordnet werden, ansonsten aber so zu verfahren, wie man das schon immer getan hat, im Guten wie im Schlechten. So war es bei der ersten Auflösung der päpstlichen Kommission Ecclesia Dei, den von Franziskus im Jahr 2019 verfügt wurde, nur um danach als Abteilung 4 nach wie vor unter dem Dach der Glaubenskongregation mit den gleichen Mitarbeitern und in den gleichen Räumen weiterzuarbeiten. Ganz und gar nicht so war es dann bei der zweiten Auflösung der Kommission, im Folge von Traditionis Custodes im vergangenen Sommer, als die disziplinäre Zuständigkeit über die Ecclesia Dei Gemeinschaften an die Ordenskongregation überging. Deren Mitarbeiter transportierten die Akten von Ecclesia Dei übers Wochenende in die Räume ihres Dikasteriums. Und die alten Ecclesia Dei-Leute standen am Montag einigermaßen überrascht vor ausgeräumten Büros. Kein einziger von den alten Mitarbeitern wurde übernommen. Ein für römisches Verhältnis durchaus seltener Fall, dass eine Umorganisation tatsächlich ernst gemeint war und ein deutliches Signal für den Willen des Papstes im Bereich alter Liturgie, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Immer deutlicher wird erkennbar, dass im Mittelpunkt dieses Pontifikats immer der Aufbau von Neuem als die Destruktion des Überkommens steht. Die neuesten Gesetzesänderungen bei der Organisation der Glaubenskongregation und der Rechtsstellung der Bischöfe im kanonischen Recht, der Pillar, gibt ein Überblick, CNA eine Kommentierung, und wir haben darüber berichtet, scheinen die Bereiche Lehre und Liturgie zumindest auf den ersten Blick nicht mehr berühren. Beim zweiten Blick fallen zwei Neuregelungen ins Auge, die unseren Aufmerksamkeit wecken. Die für die Lehre zuständige Abteilung der Kongregation soll sich in Zukunft nicht nur um die Bewahrung und Vertiefung der Doktrin kümmern, sondern verstärkt auch Fragen behandeln, ich zitiere, die sich aus dem Fortschritt der Wissenschaft und der Entwicklung der Gesellschaft ergeben. Zitat Ende. Das könnte problematisch werden, wenn man bedenkt, wie man zum Beispiel in der Deutschen Bischofskonferenz den Fortschritt der Wissenschaft, aber leider auch hier in der Schweiz, betrachtet und zunehmend als Korrektiv der von Herrn den Aposteln übergebene Lehre heranzieht. Tatsächlich ist auch die frühere hochbewährte Aufgabe der Widerlegung falscher und gefährlichen Lehren im neuen Aufgabenkatalog nicht mehr enthalten. Dagegen wird die Bedeutung des Dialogs aufgewertet. Man kennt das Muster und ist angesichts der Ergebnisse des bisherigen daran orientierten Verfahrens wohl zu Recht skeptisch. In die gleiche Richtung gehen die Bedenken gegen eine Änderung im kanonischen Recht in den Ortsbischöfen bzw. den Bischofskonferenzen mehr Kompetenzen zur Bestimmung von Lehrinhalten einräumt, bis hin zur Erarbeitung einiger Katechismen, die in Rom nur noch angezeigt, nicht aber genehmigt werden sollen. Geht man nach dem auf den deutschen synodalen Weg aufgestellten Forderungen, die seitdem für die Modernisten überaus erfolgreichen Abschluss der zweiten Sitzungsperiode in einem wahren Drumfeuer bischöflicher Wortmeldungen verstärkt werden, ist hier mit fast allen zu rechnen. Die absehbare Föderalisierung der Kirche durch gestärkte Bischofskonferenzen ermöglicht es auch Rom unter Franziskus, weitgehende Veränderungen auf regionaler Ebene auch im Bereich zuzulassen, die wie etwa die Aufhebung des Zölibats oder der Zugang von Frauen zu allen Ämtern, bisher von Franziskus eher abgelehnt wurden. In den letzten Tagen gab es ja im Vatikan eine Konferenz, was über dieses Problem besprochen wird und wurde. Wir werden sie dann voraussichtlich in der Nachrichtensendung informieren. Immer deutlicher zeichnet sich der Weg zu einer kirchlichen Organisation ab, in der alles möglich und alles erlaubt ist, außer dem Festhalten an dem, was 2000 Jahre lang gültig war. Das wird sich auch unter den Nachfolgern von Franziskus, sollten die es überhaupt wollen, nicht ohne weiteres ändern lassen. Nach 60 Jahren voller Fehlentwicklungen in der akademischen Theologie und administrativer Verharmlosung, insbesondere bei Bischofsernennungen, wäre ein wirkliches Umsteuern nur mit äußerster Kraftentfaltung möglich. Und das ist so schnell nicht zu erwarten. Auf die hier einmal vereinfachende, als Kräfte der Tradition zusammengefassten Gruppierungen kommen damit harte Zeiten mit schwer zu bewältigten Herausforderungen zu. Andererseits wird ihre Aufgabe aber auch leichter, wenn die Konturen von Glaubensverlust und Apostasie schärfer hervortreten. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die Sendung Zoom zu diesem Thema, was der Heilige Vater alles umorganisieren möchte und die Kirche nicht mehr auf einem Stein lassen will. Nun machen wir hier Musikpause und dann später kommt noch das Rosenkranzgebet. Zu dir,
Ganz allein. Die